Deutschlandfunk, Andruck.
Seit einigen Jahren können Hörerinnen und Hörer beim Deutschlandfunk ein bestimmtes Thema zur Berichterstattung setzen. Das Denkfabrik-Thema. Und 2024 geht es dabei um Visionen für eine bessere Zukunft. Dazu passt der folgende Buchtitel, Die Macht der Machtlosen von Lowell Zwecker. Und worum geht es? Um Aufbegehren gegen Ungleichheit, aber keine Revolution. Abgeben zugunsten Benachteiligter mit Zugewinn für alle. Mutig für scheinbar unmögliche Ideen einzutreten, Verbündete finden. So lässt sich in etwa zusammenfassen, welche Anregungen Lowell Zwecker mit seinem Buch gibt. Er sucht Beispiele aus der Geschichte und leitet daraus Ideen und Haltungen ab, die uns für heutige Herausforderungen dienen können. Und eine Inspiration dabei sind nicht zuletzt die Geschichten von Robin Hood. Und ich bin froh, dass wir heute auf der Buchmesse über das Buch sprechen können. Hallo, Herr Zwecker.
Hallo, danke fürs Gespräch.
Herr Zwecker, Sie beginnen ja Ihr Buch mit drei Bewegungen, die mehr Gleichheit für Millionen Menschen und deren Nachkommen gebracht haben. Die Abschaffung der Sklaverei, die Frauenbewegung, die Gewerkschaftsbewegung, The Big Three nennen Sie die. Und am Anfang Ihres Buches steht die Geschichte eines Mannes, der seit kurzem immer mal wieder im Zusammenhang mit schwarzer Bürgerrechtsbewegung in den USA genannt wird. Benjamin Lay heißt er, ein weißer Mann, der sich im 18. Jahrhundert für die Abschaffung der Sklaverei engagiert hat. Er ist also der erste in einer Reihe von Menschen, die Sie als mutige und kreative Aufbegehrende vorstellen. Warum haben Sie gerade ihn so prominent an den Anfang gesetzt?
Also Benjamin Lay ist, wie Sie schon andeuteten, kann man sagen, wahrscheinlich der erste abolitionistische Aktivist und wohl auch der erste Aktivist im modernen Sinne überhaupt. Und er hat durch besondere Aktionen im 18. Jahrhundert eben auf das Schicksal der Sklaven aufmerksam gemacht und auch immer wieder geschafft, da Empathie hervorzurufen, wo die Leute eben nicht empathisch waren. Er hat das mit sehr kreativen und auch teilweise extremen Aktionen gemacht. Also zum Beispiel, er ist einmal in eine Versammlung der Quäker, der Glaubensgemeinschaft, der er angehörte, gegangen und hat dort ein Schwert gezogen, was schon mal ein absoluter Affront war in dieser pazifistischen Glaubensgemeinschaft, und hat dann gerufen, Gott soll das Blut all jener vergießen, die Sklaven halten, und hat dann auf eine Bibel eingeschlagen, die er dabei hatte, und aus der ist verblüffenderweise Blut gespritzt. Er hatte diese Bibel vorher also
Special
vorbereitet.
Mit, in der Zeit schon.
Genau, das sind so die ersten Anfänge des Aktivismus. Aber er hat auch extremere Sachen gemacht. Er hat sich zum Beispiel bei eisiger Kälte rausgesetzt mit kurzen Hosen und barfuß. Und als dann seine Glaubensbrüder und Schwestern vorbeigekommen sind, sagten, zieh dich warm an, du wirst krank, hat er gesagt, mit mir schützt dir Mitleid vor, aber mit den Sklaven, die er auf den Feldern schuften lässt, nicht, denen gibt er keine Bekleidung. Und so hat er immer wieder versucht, eben ein Mitgefühl über den engeren Bekanntenkreis auch auszuweiten, was damals und wie wir wissen heute nicht unbedingt immer so üblich ist. Und er hat dann Netzwerke geknüpft, auch also in Pennsylvania, seinem Heimatstaat, und dann zusammen mit anderen Aktivisten geschafft, dass dieser Staat dann der erste in den USA war, also damals noch nicht USA, aber in Nordamerika, der sklavenfrei wurde, 1780.
Nun ist ja auch seine Perspektive sehr interessant, weil er ja kein direkt Betroffener war. Und Sie bringen eben auch die Geschichten von Menschen, direkt Betroffenen oder auch eben sekundär Betroffenen wie Lay, der als Weißer diese Ungerechtigkeit sah, aber eben nicht selber darunter zu leiden hatte. Und für Fälle wie ihn schreiben Sie, ich zitiere mal, oftmals war es ein Verzicht, ein Aufgeben und Loslassen von überschüssigen Ressourcen, von Privilegien und Macht, das am Ende Gewinn für alle brachte. Und das ist auch so ein zentrales Motiv bei Ihnen im Buch. Sie nennen das auch an anderer Stelle Abgabegewinn. Können Sie uns mal genau erläutern, wie das funktioniert?
Ja, also der Begriff Abgabegewinn, den gibt es ja eigentlich gar nicht, oder zumindest habe ich ihn noch nicht gesehen.
Klingt, als hätte es den immer schon gegeben.
Ja, und als könnte man ihn in der Steuererklärung ankreuzen oder sowas. Aber das ist einfach die Idee, die sozusagen von den Abolitionisten besonders auffällig propagiert wurde, auch von einem Mitstreiter von Benjamin Lay namens John Woolman, der einfach versucht hat, schon relativ früh, also historisch, einfach zu zeigen, dass man, wenn Privilegierte das abgeben, dann gewinnen letztendlich alle. Also damals noch so ein bisschen unter dem christlichen, religiösen Vorzeichen. Er hat zum Beispiel gesagt, dieser John Woolman, wenn ich jetzt sehr viel teures Eigentum habe und das mir jemand stiehlt, dann ist es dessen Sünde, aber eben auch meine Sünde, weil ich ihn sozusagen dazu gebracht habe, dadurch, dass ich übermäßige Ressourcen bei mir versammelt habe, dieses Verbrechen zu begehen. Und er hat dann daraus sozusagen im nächsten Schritt versucht zu folgern, zu sagen, und deshalb ist es, wenn man etwas abgibt, kann man sozusagen solche Sünden vermeiden. Also natürlich in diesem damaligen Duktus, heute würde man nicht mehr so von Sünde reden, aber im weiteren Sinn geht es eben darum, dass man sich dann selber auch mehr Freiheiten schafft, dass man eben weniger Angst haben muss um sein Eigentum und weniger Misstrauen herrscht im Umfeld. Und solche Dinge haben die Abolitionisten eben sehr früh forciert und auch versucht, in die Politik als sozusagen Motiv und Antrieb mit reinzubringen.
Sie stellen Menschen oder Gruppen vor, die etwas angestoßen haben, die Dinge in Bewegung brachten oder die zumindest anderen später, als die Zeit reifer war für Veränderungen, Vorbild waren. Und so lernen wir auch Mother Jones kennen, die sich bei Bergarbeiterstreiks engagiert hat. Und sie schreiben, ein Staatsanwalt nannte sie mal im Alter von 65 Jahren die gefährlichste Frau Amerikas. Was war das für eine Figur und was können wir heute von ihr lernen?
Also sie wiederum, Mother Jones, war der Gewerkschaftsbewegung durch ursprünglich ihren Mann verbunden, der ein Eisengießer war. Und sie hat ein furchtbares Schicksal gehabt. Also ihr Mann ist gestorben, ihre 4 Kinder sind gestorben in einer Gelbfieberepidemie. Sie hat sich jahrelang durchschlagen müssen, hatte eine Schneiderei, die ist dann im großen Feuer von Chicago abgebrannt. Und dann, wie Sie schon sagten, ist sie im Alter von Anfang 60, hat sie sich immer mehr in der Gewerkschaftsbewegung engagiert, ist in mehreren Gewerkschaften Mitglied geworden und hat da eine besondere Position eingenommen, weil sie eben dieses in Anführungsstrichen Mütterliche hatte, weil sie schon ein gewisses Alter hatte und weil sie auch so einerseits sehr agitatorisch, aggressiv, wenn man so will, aufgetreten hat und weil sie fragen, was man daraus lernen kann. Sie hat es geschafft, sehr viele sehr unterschiedliche Menschen so zusammenzubringen. Also sozusagen nicht nur die, ich sage jetzt mal, die extremen Sozialisten, Anarchisten, wie auch immer, sondern eben auch andere. Und das hat sie beispielhaft getan, als sie einmal einen Kinderkreuzzug, einen sogenannten, organisiert hat, 1903, wo sie mit ungefähr 300 Kindern von
Kinder, Arbeiterkinder.
Genau, Arbeiterkindern, um auf die Missstände hinzuweisen, dass die eben, was weiß ich, 60, 70 Stunden in der Woche gearbeitet haben und eben keine Arbeitsschutzmaßnahmen gab und natürlich völlig unterbezahlt waren. Und da hat sie diesen Zug organisiert, der zur Sommerresidenz des damaligen Präsidenten Theodore Roosevelt gehen sollte. Und auf diesem Zug waren eben diese Kinder, von denen waren einige so gekleidet wie die Soldaten von 1776 beim amerikanischen Befreiungskrieg. Und damit hat sie schon mal an Patrioten appelliert. Und dann hat sie es auch noch geschafft durch ihr Auftreten eben, das berichtet sie dann selber in ihrer Autobiografie, dass eben auf dem Weg Schaffner sie in den Zügen mitfahren haben lassen, Polizisten ihren Frauen zu Hause von dem Schicksal dieser Kinder erzählt haben und dann sind die Frauen mit, was weiß ich, Sandwiches gekommen und haben denen geholfen. Und sie hat es also geschafft, auf diesem Marsch sehr unterschiedliche Gruppen der Bevölkerung sozusagen für sich zu gewinnen und für sich einzunehmen. Also es erinnert so ein ganz klein wenig an heutige Bewegungen wie Omas gegen Rechts oder Wall of Moms, also wo sozusagen für rechtere Denker oder so unverdächtige Leute dann eben auch eine größere Front oder eine größere gemeinsame Bewegung herstellen können.
Sie sprechen immer von den einfachen Leuten, die sich engagierten. Wen möchten Sie mit diesem Label heute ansprechen?
Also ganz grundsätzlich sind damit Leute gemeint, die eben nicht, sei es durch eine Amtsgewalt oder sei es durch viel Geld oder auch, was mich selber bei der Recherche eigentlich immer wieder erstaunt hat, durch eine im konventionellen Sinne hohe Bildung Macht hatten, sondern eben diese Macht anders erzeugt haben oder generiert haben. Und einfache Leute meine ich eigentlich ganz grundständig in der Duden-Bedeutung, nämlich einfach im Sinne von nicht mit besonderen Privilegien ausgestattet. Zum einen, das ist die eine Duden-Bedeutung, und die andere ist nicht viel Aufhebens um sich machend, also bescheiden bleiben. Denn diese Leute, die alle, die man irgendwie als Heldinnen und Helden bezeichnen kann, hatten aber selber gar nicht so diesen Anspruch. Weder wollten sie irgendwie ganz oben im Scheinwerferlicht stehen, noch wollten sie für sich Privilegien, was bei anderen Revolutionären, wie wir wissen, ja anders ist, bei Revolutionsführern und so weiter. Und das macht sie auch aus. Sie wollten auch nicht mal den sozialen Aufstieg in dem Sinn schaffen, sondern sie wollten da, wo sie sind, anfangen, etwas in Bewegung zu setzen.
Man liest es auch so ein bisschen wie ein Ansporn, mehr Verantwortung zu übernehmen. Kommt das hin?
Ja, klar, optimalerweise schon, dass man eben sieht, dass man an jeder Stelle irgendwo anfangen kann. Also um nochmal auf den Benjamin Lay vom Anfang zu kommen, der hat ja wirklich im Kleinen erstmal gewirkt und kleine Aktionen in seinem Umfeld gemacht. Und er hat dann zum einen eben Leute schon gewinnen können und er hat eben aber auch sozusagen das Glück, wenn man so will, gehabt, dass er den Benjamin Franklin kannte und mit dem sozusagen sich angefreundet hat, dem späteren Vater der Vereinigten Staaten, und konnte den dann überzeugen. Das heißt, es gibt immer so die Möglichkeit, dass man irgendwo scheinbar ganz klein und hoffnungslos anfängt und dann setzt sich das doch irgendwie fort und kann auch in ganz andere Bereiche vordringen.
Ihre Big Three, Abolitionismus, Frauenbewegung, Gewerkschaftsbewegung, die verzeichneten ihre Erfolge ja, wie Sie schreiben, ab dem 18. Jahrhundert. Den Ursprung für ein Eintreten gegen Ungleichheit sehen Sie aber im 14. Jahrhundert und Sie nennen das das unterschätzte Jahrhundert. Warum?
Ja, also unterschätzt in dem Sinn, dass wir, glaube ich, wenn wir so spontan denken, wann hat sich denn so in der Neuzeit oder in der frühen Neuzeit so ein großer Schub an Veränderung und Befreiung vollzogen, dann denken wir so, glaube ich, tendenziell an die Renaissance, also jetzt einfach gesagt 16. Jahrhundert, wir denken an die Reformation und Humanismus, und das 14. Jahrhundert, was ja sozusagen ein bisschen davor liegt, das hat mich selber ein bisschen überrascht, dass ist eigentlich, also was die soziale Ungleichheit betrifft, eigentlich viel relevanter oder früher natürlich dran als die 16. Jahrhundert. Nämlich im 1381 gab es in England die sogenannte Peasants' Revolt. Das war also der Bauernrebellion und das waren nicht nur Bauern, aber eben auch andere Handwerker und niedrige Bedienstete. Und die haben kann man, glaube ich, so sagen, zum ersten Mal in der Geschichte politisch den Slogan gehabt, dass man den Adel als Status und als Privileg aufheben muss. Die hatten diesen Spruch, als Adam Grub und Eva Spann, wer war da der Edelmann? Und dann haben sie noch hinzugefügt, also von Anbeginn an waren die Menschen eigentlich von Natur aus gleich und die Leibeigenschaft wurde nur durch die Machenschaften übler Männer sozusagen etabliert. Und allein dieses Statement und diese ganzen Bewegungen, die es im 14. Jahrhundert gab, die sind eigentlich extrem fortschrittlich, in Anführungsstrichen, aus heutiger Sicht. Und deshalb habe ich es also zugespitzt, für mich das unterschätzte Jahrhundert genannt.
Mein Lieblingsmotiv in Ihrem Buch ist ja Robin Hood. Da holen Sie sich eben auch aus dem 14. Jahrhundert, aus den Geschichten um Robin Hood, die Idee der Umverteilung. Und Sie nennen das auch Robin Hoodismus. Ich bringe da nochmal ein Zitat. Aus heutiger Sicht könnte der Robin Hoodismus Ausgangspunkt für eine neue Erzählung, für eine gerechtere, fairere Gesellschaft sein. Aus ihm ließe sich ein übergreifendes Narrativ samt emotionaler Strahlkraft für eine bessere Zukunft ableiten. Das klingt natürlich erstmal zu schön, um wahr zu sein. Und da muss ich Sie natürlich fragen, was Sie so optimistisch macht, dass diese Idee umzuverteilen, die sich ja bisher in der Geschichte nur, ja, sagen wir mal, begrenzt durchgesetzt hat, dass man die aber anschieben könnte und dass man wirklich Verbündete dafür findet.
Nun ja, wie Sie richtig sagen, das ist wirklich völlig irre, dass die Umverteilung eigentlich durch die Jahrhunderte, Jahrtausende, wenn man jetzt einfach die Einkommensungleichheit betrachtet, sich so gut wie nicht verändert hat, seit dem alten Ägypten zugespitzt gesagt, also und auf globale Verhältnisse heute bezogen. Aber die Hoffnung, naja, die nimmt man eben aus diesen Geschichten, die jetzt für mich teilweise auch überraschend waren, aus diesen früheren Zeiten, wo schon mal kleine Sachen angeschoben wurden oder dann eben auch große. Und Robin Hood, die Figur kennt, glaube ich, jeder, die verbindet eben einige Eigenschaften, also die verbindet Elemente des Urchristentums, der Gleichheit aller, der Seele. Das ist nicht wie ein Sozialismus oder Staatssozialismus in dem Sinn, sondern es ist mehr so wie so ein Anarchosyndikalismus oder sozusagen eine Mischform von kapitalistischen Elementen, unternehmerischen Elementen und sozialistischen Elementen. Und da denke ich, dass das zumindest eine Richtung ist, ja, auf die man hoffen könnte oder die Hoffnung stiften könnte.
Eine ganz interessante Bewegung, die Sie ausgegraben haben, Stichwort Graben, die Diggers, das sind aber keine Goldsucher, sondern das waren Menschen, die brachliegendes Land bewirtschafteten, bildeten offenbar auch Kommunen, waren basisdemokratisch. Und die gingen in ihren Forderungen sehr weit, wurden leider auch niedergeschlagen. Aber den Diggers räumen sie sehr viel Platz in ihrem Buch ein, obwohl sich eben diese Bewegung nicht durchgesetzt hat. Warum ist ihnen das trotzdem so ein herausragendes Beispiel?
Ja, also zum einen schlicht, weil sie eben 1649, also mitten im 17. Jahrhundert, mitten in Zeiten des Absolutismus, wenn man so will, diese Kommune gegründet haben, in der sie Land sozusagen besetzt haben, das brach lag oder das Landbesitzer eingehegt haben, also Enclosures nannte man das, und das damit sozusagen den ärmeren Leuten entzogen wurde und da diese Kommune aufgebaut haben und eben ja, wirklich auch innovative Ideen hatten, was bis heute, glaube ich, relevant sein könnte, dass sie zum Beispiel sagt, man sollte eigentlich eine Unterstützung dafür schaffen, dass arme Menschen in die Parlamente kommen. Es gab ja damals schon ein Parlament, die war natürlich ganz anders als heute und da durften ja nur sehr geringe Anteil der Bevölkerung überhaupt wählen und noch ein geringerer Anteil der Bevölkerung kam hinein und die hatten zum Beispiel diese Idee, ein Stipendium für Leute zu erschaffen, damit sie auch mit ungünstigeren materiellen Voraussetzungen ins Parlament kommen können. Und das finde ich einfach sehr progressiv aus heutiger Sicht. Und wie wir wissen, ist das ja heute noch ein Problem, dass in den Parlamenten eben die weniger privilegierten Schichten völlig unterrepräsentiert sind. Und das natürlich die Politik und Entscheidungen stark beeinflusst.
Man fragt sich beim Lesen, wie haben Sie all diese Geschichten zusammengestellt und gesucht, die Ihre Thesen stützen?
Ja, also das ist wie so oft eine bunte Mischung. Also bei Robin Hood im 14. Jahrhundert, da hatte ich sowieso schon mal früher recherchiert, weil ich mal ein Buch über Robin Hood schreiben wollte und dann habe ich sehr viel Stoff angesammelt und dann hatte ich doch ein verkäuflicheres Thema und dann habe ich es wieder fallen lassen. Da hatte ich also schon aus diesem persönlichen Interesse, das übrigens auch daher kommt, dass ich sozusagen früh von meiner englischen Mutter mit irgendwie Robin Hood-Geschichten versorgt wurde. Da hatte ich so ein vorgeprägtes Interesse und dann, ja, es ist wirklich so ein Zusammensammeln. Man liest einfach dicke Wälzer über Abolitionismus, die in irgendeiner University Press erschienen sind, von Leuten jahrelang recherchiert haben, aber stößt auch mal zufällig, sei es, also bei mir zumindest auch mal antiquarisch oder sonst so, auf irgendwie ein kleines tolles Buch, wie zum Beispiel von Domitila Chungara, einer bolivianischen Minenarbeiterfrau, die ein Hausfrauenkomitee in den 70er Jahren gegründet hat und damit dann geschafft hat, den damaligen Diktator abzusetzen, weil sie einen Hungerstreik initiiert hat. Und sie hat ein Buch geschrieben, das heißt, wenn man mir erlaubt zu sprechen. Und das habe ich, glaube ich, irgendwo zufällig mal gefunden. Und da war ich dann natürlich auch ganz begeistert. Und manchmal sind es auch so Zufälle.
Was bedeutet Robin Hoodismus heute? Sie schreiben zum Beispiel von progressiver Besteuerung von Vermögen und Erbe, von Einkommensdeckelung. Was könnte noch darunter fallen?
Die ganz andere Besteuerung müsste es natürlich sein. Und das, was ich gerade gesagt habe, sowas wie Stipendien, damit andere Leute in andere Machtpositionen kommen. Und dann gibt es ja Modelle, die ja schon diskutiert werden, wie Bürgerräte oder eben auch genossenschaftliches Wirtschaften. Das wird ja auch schon gemacht und das müsste einfach viel stärker forciert werden. Und es gibt ja auch Modelle schon, wo Mischformen betrieben werden, wie in der spanischen Riesengenossenschaft Mondragon, der größten Genossenschaft der Welt mit 70.000 Mitarbeitern, wo beispielsweise der CEO, also der am besten Verdienende in dem Riesenunternehmen, nur, muss man heutzutage ja sagen, 6-mal so viel wie der am niedrigsten Verdienende bekommt und nicht eben 400-mal so viel, wie es in den USA üblich ist. Und es gibt ja schon solche Schritte und auf die versuche ich auch in meinem Buch aufmerksam zu machen.
Wo, Herr Zwecker, sollten wir jetzt beginnen? Woher bekommen wir jetzt diese mutigen Menschen, beziehungsweise, wie Sie sie nennen, die echten Spinner mit ihren verrückten Ideen, die wiederum Verbündete finden, um diese allgemeine Trägheit, von der Sie auch sprechen, zu überwinden?
Ja, woher bekommt man die? Also es gibt's ja immer wieder. Also es gibt ja Leute, die Irres leisten. Also ob das jetzt Leute sind wie Scott Warren von No More Deaths Bewegung in der Wüste von Arizona, die da für Geflüchtete aus Mexiko Wasser und Lebensmittel deponieren und denen helfen, obwohl sie dafür riskieren, für 20 Jahre im Gefängnis zu landen und so weiter wegen unerlaubter Fluchthilfe. Also es gibt ja so allerlei Bewegungen und Menschen, die da sehr Beachtliches auf die Beine stellen. Ich versuche ja auch zu schildern, wie sich das sozusagen durchzieht von, sagen wir mal, vom 14. Jahrhundert bis heute, dass eigentlich immer wieder irgendwo solche Leute auftauchen, die sowas machen. Und man sollte sie vielleicht einfach nur stärker beachten und vielleicht auch, damit man eine Sensibilität dafür entwickelt, beispielsweise die Diggers, die vorher erwähnten, die Kommune des 17. Jahrhunderts, einfach auch mal auf Lehrpläne setzen. Nicht? Also, dass man einfach auch eine Sensibilität dafür kriegt, wie wichtig sowas ist gesellschaftlich.
Vielen Dank. Lowell Zwecker war das, Autor des Buches Die Macht der Machtlosen, eine Geschichte von unten. Im Tropenverlag erschienen, 413 Seiten, 26 €.